komplizierter Patient auf Normalstation, erster Nachtdienst, dann auch noch Einsatz auf der Stroke Unit. Das kann ganz schön verunsichert sein. Wie großartig, wenn man dann eine kompetente Mentorin mit 25 Jahren Berufserfahrung an der Seite hat. Hör rein bei Herzinhaltung und dem Mentoring-Programm von Neurologinnen-Netzwerk.
Herzhirnhaltung, der Podcast für Ärztinnen und Wissenschaftlerinnen, die mehr wollen, als nur zu funktionieren. Ich bin Neurologin Anne Pritschinski. Das Leben in Krankenversorgung und Forschung kenne ich wie meine Westentasche. In diesem Podcast bekommst du kluge Gedanken, mit denen du zur Gestalterin deiner Arbeitswelt wirst. Du willst ehrliche Einblicke und echte Lösungen? Dann bleib dran.
Herzlich willkommen, Johanna Roller und Carola Oberschmidt. Schön, dass ihr heute bei Herzhirnhaltung dabei seid und euch bereit erklärt habt hier zu diesem Interview, wo es um die Erlebnisse und die Erfahrungen im Mentoring-Programm von Neurologinnen Netzwerk geht. Ihr wart ja letztes Jahr dabei. Carola ist auch dieses Jahr wieder als Mentorin dabei. Genau, dieses Interview basiert jetzt im Wesentlichen auf dem Talk, den wir zusammen auf der DGN auch gegeben haben, in dem Mittagsforum, wo ihr über eure Erfahrungen da gesprochen habt. Und dann starten wir auch schon direkt mitten rein. Johanna, du warst ja zur Phase deines Zweitberufseinstiegs, als du bei ins Neurologinnen-Netzwerk-Mentoring-Programm gekommen bist, richtig?
Genau, ja, erstmal hallo nochmal und das ist ganz richtig so. Ich habe Medizin als Zweitstudium gemacht und davor noch etwas ganz anderes. Deshalb war das auch alles eine sehr spannende Erfahrung, auch im Mentorinnenprogramm.
Genau, ich glaube, was für dich so spannend nochmal gemacht hat, dass du ja schon mit einer ganz unterschiedlichen Haltung jetzt als so eine normale Berufsanfängerin da halt in den Job gestartet bist, damit auch schon andere Erfahrungen mitgebracht hast und natürlich auch nochmal ein bisschen andere Fragen hattest, die du dann in deiner Mentoring-Beziehung klären wolltest und konntest. Aber vielleicht sagst du uns, mit welchen Erwartungen bist du denn in das Programm gestartet? Was wolltest du, was brauchtest du, wo standest du zu dem Punkt, als das Programm gestartet ist?
Vielleicht ganz kurz zu dem, was du angesprochen hast. Ich habe davor Biologie und Anglistik studiert, habe dann eben Medizin studiert und hatte dadurch vielleicht auch so ein bisschen die individuelle Situation, dass ich schon andere Strukturen gesehen habe, auch in andere Felder Einblicke bekommen habe und dann eben als Ärztin in den Berufsalltag gestartet bin. Und deshalb bin ich mit der Erwartung gestartet, auch so einen neutralen Blick auf die eigene, auf den eigenen Berufseinstieg und auch vor allem auf die eigene berufliche Entwicklung zu bekommen, weil ich eben selber weiß, wie wichtig das ist, wenn man über den Tellerrand hinausschaut und andere Perspektiven mit einbezieht oder Impulse bekommen kann von jemandem, der nicht Teil des eigenen Arbeitssystems ist, des eigenen Alltags ist, der Perspektiven von außen mit einbezieht. Das hatte ich mir erhofft, also diesen Blick von außen, jemand, der mir hilft, meine eigene Karriere bewusster zu gestalten, Prioritäten zu setzen, die man eben nicht immer selbst setzen kann, wenn man so im eigenen Alltag feststeckt, sage ich jetzt mal. Das hört sich negativ an, soll es aber gar nicht sein, genau. Und auch dann eben in dieser neuen Situation als Ärztin, in der man ja jeder als Berufseinsteiger ist, meine eigene Rolle im Berufsalltag zu finden. Also wie kann ich Konflikte navigieren, bewusste Entscheidungen treffen und ja, meine Prioritäten setzen, lernen und trotzdem ich selbst und authentisch zu bleiben.
Wow, das sind hehre Ansprüche. Da muss ich sagen, so, wenn ich das jetzt so immer so geschafft hätte, dann wäre ich ja richtig stolz auf mich. Und deswegen jetzt da, um nochmal den Kontext zu liefern, du bist ja an einem Maximalversorger, an einer Uniklinik auch. Und da herrschen ja die Bedingungen, die da halt auch immer noch an Unikliniken herrschen. Es gibt wahnsinnig viel zu tun. Es sind sehr, sehr kranke Patienten, die in sehr kurzer Zeit versorgt werden müssen. Und man steht da halt am Anfang dem Ganzen ja mit einem begrenzten Erfahrungswissen gegenüber und hat da auch noch nicht umfänglich alle Strukturen und Prozesse verstanden. Und gleichzeitig ist da ja halt eine hohe Erwartungshaltung an den eigenen Workload, wird da ja gelebt, wenn wir das mal so ausdrücken. Wie hast du dich denn da so verortet?
Exakt, genau. Und du hast schon recht, weil die Ansprüche waren sehr hoch initial. Da muss ich aber auch ehrlich sagen, meine Mentorin, die Carola, hat die absolut erfüllt, das Programm eben auch. Deshalb war, um jetzt auf das einzugehen, was du mich gefragt hast, genau deshalb war auch dieser neutrale Blick, der Blick von jemandem, der aus dem Kliniksystem kommt, aber aktuell in der Niederlassung arbeitet, so wertvoll, weil man eben, wenn man in diesen Strukturen sich befindet, die sehr hohe Ansprüche haben, sehr, sehr viel Stressbelastung, Zeitbelastung. Ich meine, ich bin gerade auf der Schlaganfallstation, da hat man viele Notfälle, da hat man viel Reagieren eben auf Notfälle und da ist es gerade am Anfang sehr einfach, sich ein bisschen zu verlieren und das große Ganze, den Blick über den Tellerrand zu verlieren. Und das war eben das, wo die Mentoring-Beziehung absolut Gold wert war, um eben in diesem Ganzen trotzdem den Blick auf persönliche, berufliche Entwicklung nicht zu verlieren. Das, was ich angesprochen hatte, die Prioritäten einzuordnen und eben auch mit jemandem über die Ängste und Sorgen zu sprechen, offen, die man eben auch in so einem Setting oft mal hat. Und ja, das Überforderungsgefühl, was mit so einem High Stress, hohen Anspruch, ein Environment, sage ich jetzt mal, einhergeht.
Also der Balanceakt, der da ja zu treffen ist, ist das halt in einem Umfeld, was ja maximal fremdbestimmt ist, halt nämlich von dem Zeitpunkt des Schlaganfalls des Patienten. Das ist ja nicht deine Wahl, da ja noch irgendwie eine gewisse Selbstbestimmung reinzubringen, ne? Jetzt frage
Exakt.
ich mal die Carola, was waren denn die Themen so am Anfang? Wo hattest du das Gefühl, am meisten beitragen zu können? Oder vielleicht hast du dich auch an deine eigenen Startpunkte selber vor schon vielen Jahren halt erinnert gefühlt. Wie war das für dich?
Ja, also es war natürlich total spannend, so ein erstes Jahr begleiten zu dürfen. Und ich glaube, jeder erinnert sich an sein erstes Berufsjahr gut zurück, weil es einfach ein ganz besonderes Jahr ist, nach so einem langen Studium dann auf die ersten Patienten zu treffen, in einem kollegialen Umfeld sich einzufügen und auch natürlich die Ängste und Sorgen, weil man noch unerfahren ist, zu bewältigen. Und das war für mich wirklich auch einfach ein sehr, sehr spannendes Jahr und hat alle Facetten abgebildet. Also das erste Jahr oder der erste Einsatz auf Normalstation mit gleich vielen komplexen Fällen, Unsicherheiten, was kann man jetzt fragen und was wird eigentlich vorausgesetzt? Und da haben wir auch tatsächlich ein paar fachliche Themen am Anfang mal gehabt. Dann natürlich die Brieflast, die da gleich auf einen zukommt, die man irgendwie in auch Überstunden bewältigen muss. Ganz aufregend natürlich der erste Nachtdienst. Ja, wie bewältige ich den? Wie muss ich mich vorbereiten? Da haben wir auch intensive Gespräche geführt, auch einfach forensische Themen angesprochen, wo ich gesagt habe, immer erstmal auf Nummer sicher gehen, egal, auch wenn man etwas zu viel absichert und Diagnostik macht. Das war, glaube ich, auch einfach nochmal eine sehr, sehr aufregende Phase, die ersten Dienste. Dann hast du ja auch den Spagat zwischen Klinik und Forschung im ersten Jahr gehabt, zwischen Wechsel mit Forschungszeit und Stationszeit, da irgendwie sich zu organisieren und die ersten Ergebnisse auch vorzeigen zu können. Du hattest ja dann auch noch mal so eine Präsentation mit den ersten Ergebnissen. Dann hattest du den ersten Kontakt auch mit der Pharmaindustrie. Da hattest du auch mal eine Nachfrage, wie geht man damit eigentlich um mit so einer Einladung und kann ich die überhaupt annehmen? Und ne, gleich mit einer Reise verbunden. Das war auch noch mal so eine Frage, die aufkam. Dann insgesamt das kollegiale Miteinander. Ja, wie fügt man sich da ein? Wie geht man um? Wann darf man oder wie fragt man um Hilfe? Und ja, das ist ja auch ein sehr großes Kollegium und bis man da alle kennengelernt hat und weiß, wo man auch mal anklopfen kann und einfach fragen kann. Das war noch mal so ein Thema. Und jetzt ja zuletzt auf der Stroke Unit auch noch mal einfach eine extreme Arbeitsbelastung, schnelles Turnover. Viel zu tun, auch viel Verantwortung. Das war so ein kurzer Abriss, sage ich mal, des ersten Jahres mit den Themen, die wir so gemeinsam besprochen haben.
Was hast du da für dich nochmal so rausziehen können? Also gab es irgendwas, wo du von dir selber überrascht warst oder wo du selber irgendwie gedacht hast, ah, wie spannend, oder auch wo du gesagt hast, da hast du von ihr eine Haltung gelernt, die du dir damals in der Situation schon gewünscht hättest? Gab es sowas?
Das sind jetzt bei mir tatsächlich, sage und schreibe, 25 Jahre her, ganz schön lange Zeit. Und ja, ich finde schon, dass sich was verändert hat, sowohl in der jungen Generation als auch vielleicht vom Arbeitgeber her. Und das hat mich eigentlich sehr gefreut, also dass ich finde, dass die jungen Assistenten schon auch mehr für ihre Interessen einstehen. Was zum Beispiel völlig normal ist, ist Überstunden-Dokumentation. Das gab es zu meiner Zeit, hat man mal dran gedacht, aber das wurde noch nicht gelebt. Und ja, also dass glaube ich, die jungen Menschen schon auch ein bisschen mehr auf sich achten, auf Work-Life-Balance, wie man das ja heutzutage nennt, das haben wir in dem Maße, glaube ich, damals noch nicht gemacht. Und das find ich eine schöne Entwicklung, dass das da schon auch sich was verändert hat. Nichtsdestotrotz ist weiterhin natürlich die Arbeitsbelastung sehr hoch.
Ja, und ich glaube auch die Arbeitsverdichtung halt, ne? Also ich glaube, das ist nochmal was, was da vielleicht in den Phasen nicht zu vergleichen ist oder wo es halt trotzdem von der gefühlten Belastung auseinandergeht ungefähr, ne? Also was ich jetzt zwischen den Zeilen so lese, ist, dass du da auf jeden Fall schon mal viel Struktur und Überblick auch reingebracht hast, einfach in diesen Kontext der Arbeit reinzulesen und da nochmal Aufgaben zu entzerren, zu strukturieren und damit natürlich auch irgendwie eine Form von Sicherheit zu geben. Wie ist das bei dir so angekommen, Johanna? Hast du das so erlebt oder was war es, was dir da so geholfen hat jetzt? Wir haben ja schon verschiedene Situationen gehört, da nochmal so den erfahrenen Blick drauf zu haben. Wie ging es dir dabei?
Ja, auf jeden Fall. Und zwar auf zweierlei Weise, also in den konkreten Situationen selbst. Das hat mir sehr viel geholfen, wirklich auch konkrete fachliche Fragestellungen durchsprechen zu können, mit jemandem zu sprechen, der mehr Erfahrung hat als ich, der aber wiederum eben nicht direkt mit mir zusammenarbeitet, sondern auch noch andere Perspektiven darauf hat. Das war so der direkte Benefit und dann eben, das meinte ich vorhin auch schon mit dem Tellerrand, also dieses zu lernen, dass man zwar ganz viele Situationen hat, in denen man sehr reaktiv agieren muss, aber trotzdem den roten Faden weiterhin sehen kann und auch das Gefühl, das mir eben auch Carola vermittelt hat, indem sie mir immer jetzt auch nicht unbedingt den Blick über den Tellerrand, sondern auch den Weitblick aus einer anderen Berufsphase liefern konnte, dass man die Strukturen, in denen man jetzt gerade ist, auch aktiv gestalten kann, im Hinblick auf die Zukunft, dass man immer Gestaltungsmöglichkeiten hat. Das meint ja auch Carola so ein bisschen, dass sich viel geändert hat. Und was ich denke, ich auch zum Glück ändert, ist dieses aktive Gestalten können. Das merkt man nicht immer, weil man im eigenen Berufsalltag ist, aber dass man auch seine Weiterbildung in die Hand nehmen kann, dass man dadurch, dass man daran denkt, eher, was möchte ich für Skills entwickeln, was möchte ich können, was kann ich gerade aus der Berufsphase, in der ich bin, für mich herausziehen und auch für meine Patienten, weil darum geht es ja letztendlich in der Zukunft. Wie kann ich aus dem, was ich mache, herausziehen, eine bessere Ärztin zu werden? Und auch glücklich in meinem Berufsalltag zu sein, weil wir ganz oft Briefe, die wir schreiben, die reaktiven Dinge, die wir tun müssen in Notfallsituationen, da verliert man sehr schnell aus dem Blick, was man dabei eben lernt. Und dass man nicht nur von Rotation zu Rotation denkt und denkt, ach, wie schaffe ich den Dienst, wie schaffe ich das Wochenende? Dadurch, dass man dann eben jemanden hat, den man fragen kann, wie schaffe ich den Nachtdienst, gibt einem das viel Freiheit zu überlegen, na gut, aber was ist mein Entwicklungsschritt, den ich dadurch fortschreiten kann? Und wie kann ich das für meine zukünftige Entwicklung und für das Big Picture für mich nutzen?
Ja, Wahnsinn. Ich find's sehr beeindruckend, wie reflektiert du bist und wie sehr du das große Ganze da im Blick hast. Wenn ich da mal zurückdenke, dann Ja, bin ich da oft auch ein Stück weit versunken und habe da nicht die roten Linien und den roten Faden gesehen, muss ich da zugeben.
Ja, was auch viel zu einfach ist, wenn man ehrlich ist. Also das ist nun mal so. Das ist jetzt auch nicht so, dass ich das in jeder Situation und immer. Also ich habe Wochen, in denen überlebe ich, weil ich dann Nachtdienst, Nachtdienst, Nachtdienst und dann kommt die Realität des Lebens dazu. Man hat ja auch, das darf man auch vielleicht mal laut sagen, ein Leben außerhalb der Klinik, das man irgendwie managen muss. Der Kühlschrank muss voll sein, die Familie möchte man sehen. Und natürlich klappt das nicht immer, aber gerade da hilft es einfach auch mal aus dem eigenen Leben rauszukommen, indem man mit jemandem redet, mit dem man offen reden kann. Und das ist Mentoring. Ich empfehle es absolut jedem.
Ich glaube, was halt nochmal ein wichtiger Punkt ist, ist da halt mit jemand Erfahrenem reden zu können, der halt außerhalb des eigenen hierarchischen Systems da halt steht, ne? Weil halt in hierarchischen Strukturen, da ist es ja doch sehr gang und gäbe, auf die eigene Kompetenzdarstellung zu achten, nach oben hin Sicherheit zu verleihen, den Oberärztinnen und Oberärzten zu sagen, so, hey, hier, auf mich kannst du dich verlassen, mit mir hast du einen guten, ruhigen Nachtdienst. Und da dann eventuell an der Stelle gar nicht so sehr auf die eigene Unsicherheit zu fokussieren und auf die eigenen, wie du es ja sehr klar benennst und erkannt hast, ja, Entwicklungspotenziale zu fokussieren, die aber dann ja in dem Fall ganz konkret heißen, Unsicherheiten aufzudecken, preiszugeben, zuzulassen, zu spüren und eben ja zu bearbeiten. Das ist dann halt was, was in so einer Mentoring-Beziehung dann ja Raum bekommt. Jetzt nickt ihr beide. Das ist jetzt schwierig, das in den Ton zu übersetzen, aber habt ihr da noch so einen Impuls, was ihr dazu sagen wollt?
Also ich kann sagen, was auch für mich, wenn ich jetzt denke, wie ich mich verhalte in meinem Alltag, was ich daraus auch sehr mitgenommen habe, war, dass ehrliche Kommunikation von Unsicherheiten und auch einfach von Dingen, die man in seinem aktuellen Ausbildungsstand einfach noch nicht wissen kann oder einfach noch nicht erlebt hat. Das macht ja auch in der Weiterbildung nicht jeder dieselben Erfahrungen. Wir rotieren alle in unterschiedliche Stationen und haben eben nicht dieselbe lineare Weiterbildung. Und dass die offene, ehrliche Kommunikation nichts von der eigenen Handlungskompetenz im Großen und Ganzen wegnimmt, sondern dass es im Alltag sehr wichtig ist. Und dadurch, dass ich das auch mit Carola so üben konnte, wende ich das im Alltag viel öfter an. Also ich hatte das immer schon so ein bisschen, dass ich denke, das Patientenwohl steht darüber, wie ich jetzt irgendwie mich selbst projiziere. Aber ja, zum Beispiel ganz kurzer Exkurs. Ich hatte letztens eine Notfallsituation, mit der ich ganz offen zugegeben überfordert war, weil ich so eine Art von Notfall noch nie gemanagt habe. Und ich habe direkt ganz offen und klar kommuniziert, ich brauche Hilfe. Ich habe das noch nie gemacht und habe direkt meine Kollegen zur Hilfe geholt. Und das sind eben auch Dinge, die muss man üben, weil man in solchen Situationen oft dazu neigt, dann zu denken, ich muss das jetzt alles selbst lösen. Ich muss irgendwie diese Situation selbst bewältigen, weil das meine Aufgabe ist. Aber genau, was ich zu Anfang gesagt hatte, dieses offen und klar kommunizieren, dass man Hilfe braucht, dass es einen weiterbringt und nicht Steine in den Weg legt.
Und wie war die Resonanz der KollegInnen darauf?
Tatsächlich, deshalb denke ich an die Situation. Es kam dann eine Kollegin von der Pflege danach auf mich zu und meinte, Johanna, ich muss dir das Feedback geben. Das war absolut klasse, was du gemacht hast. Das hat uns allen geholfen, dass du in der Situation einfach offen gesagt hast, ich brauche Hilfe, anstatt irgendwie reaktiv zu agieren und irgendwas zu machen und dann die Situation entgleisen zu lassen. Und ich denke, das sind eben auch Dinge, die man durch Reflexion üben muss und durch ein Check-in mit sich selbst, was kann ich, wo möchte ich mich weiterentwickeln und wo möchte ich mich hin, das Kommunizieren zu üben, indem man das mit einer neutralen Person besprechen kann, bringt einen oft sehr viel weiter. Also danke nochmal, Carola, für all dein Troubleshooting und all dein Rat. Hat
Gerne.
mir konkret in meinem Berufsalltag sehr viel geholfen.
An was denkst du da gerade, wenn du das nochmal so ganz konkret auf irgendwie ein, zwei Situationen runterbrichst, wo dir das geholfen hat? Um da jetzt von der Metaebene nochmal so auf die ganz praktische Ebene runterzukommen. An was denkst du da?
Carola hat auch vorhin von meinem ersten Nachtdienst gesprochen. Das, was einem da am meisten Angst macht, zumindest mir, ist dieses auch alleine dastehen. Die Ratschläge haben mir dann gezeigt, man steht nie alleine da, man kann sich eben immer Hilfe holen. Vor allem auch den Mut, Entscheidungen zu treffen. Weil diese Entscheidungen, wenn man sie alleine treffen muss, die kommen einem oft dann so groß und schwierig vor und man hat das Gefühl, man sei der erste Mensch, der diese Probleme gehabt hätte. Und dann irgendwie das Feedback zu bekommen, naja, also diese Probleme sind irgendwie universell und trifft die Entscheidung sicherlich ab, spricht das rück mit erfahrenen Kollegen, Kolleginnen und dann wird das schon. Ich weiß nicht, ob das konkret genug ist, aber das hat mir sehr geholfen, genau. Dinge wie, sollte ich ja da jetzt Bildgebung machen oder nicht?
Ja.
Mein Bauchgefühl sagt ja, dann mache ich sie.
Aber das ist ja auch nochmal so was total Wertvolles, dass man da irgendwie so ein bisschen transparent macht, wie kommt so eine Entscheidung zustande? Und da eventuell auch tatsächlich aus dem herauszugehen, was irgendwie objektiv erfahrbar ist, sondern was auch irgendwie so was mit Intuition und irgendwie Spüren zusammenhängt. Das ist ja was, was im ärztlichen Sektor irgendwie ganz wenig diskutiert wird, finde ich. Das ist jetzt gerade so ein Thema, was mich auch ein bisschen interessiert. Also war das Thema zwischen euch vielleicht, Carola, wie gehst du damit um? Was konntest du ihr da raten in einer Situation, wo halt eben diese Intuition noch gar nicht mit so wahnsinnig viel Erfahrung irgendwie unterfüttert ist, dass man da sich noch nicht so souverän drauf verlässt und dem Ganzen traut?
Ja, genau. Also das habe ich versucht, ihr so ein bisschen zu vermitteln, dass man erstmal auch da auf Nummer sicher geht, wenn man alleine in so einer Situation, in so einer Situation ist, zum ersten Mal auch alleine entscheiden muss, wobei man ja auch nicht ganz alleine ist. Ja, man hat ja auch immer einen Oberarzt im Hintergrund. Ja, ich persönlich gehöre auch eher zum Team vorsichtig bei meiner Arbeit. Also ich bin da immer eher so, dass ich finde, dass man sich da auch absichern soll und gerade in den ersten Nachtdiensten sowieso, da erinnert man sich jeder an Situationen, wo man unsicher ist und es mitten in der Nacht ist und ruft man jetzt den Oberarzt an oder nicht. Und das haben wir so ein bisschen versucht zu erarbeiten, dass man im Zweifel da auch geht's um den Patienten und im Zweifel macht man die Diagnostik und im Zweifel ruft man einmal an oder man nimmt den Patienten einfach auf. Ja, also wenn es nicht eilig ist, dann ist man lieber in der Frühbesprechung und hat 5 Betten halt belegt, aber das ist nicht schlimm, weil man dann am Ende für den Patienten eben eine gute Entscheidung getroffen hat. Das ist auch völlig okay am Anfang, dass man da vielleicht ein bisschen mehr macht, als wenn man erfahren ist.
Dass man einfach so nur durch so eine zeitliche Verschiebung der Entscheidung da halt eben auch Raum und Sicherheit gewinnen kann.
Nach unserem Gespräch über den ersten Nachtdienst ist mir, also das ist mir gerade jetzt noch eingefallen, ich habe die Dienstärztin der Neuroradiologie um 4 Uhr aus dem Bett geklingelt, weil ich das Bild gemacht habe, um mich abzusichern. Also das war das ganz konkrete Anwendungsbeispiel. Sie war sehr verschlafen, aber es war zum Guten des Patienten und da habe ich nicht zweimal überlegt, ob ich das Bild mache, weil ich genau dieses Gespräch noch im Kopf hatte. Sicher dich lieber ab, wenn du unsicher bist.
Ja, die Carola, die lächelt ganz selig, aber ich glaube, genau das sind die Momente, in denen dann so Sicherheit entsteht, ne? Und für dich dann auch so eine Orientierung, wie du dann mit einer Situation umgehst, ne? Gab es denn, also haben sich berufliche Ziele bei dir entwickelt oder geschärft? Also du hast ja schon mal gesagt, dass du da immer mal wieder halt rauszoomst und auf das große Bild guckst und immer wieder dir anschaust, okay, was sind jetzt die Entwicklungsmöglichkeiten, die mir gerade an der Stelle eben auch angeboten sind, auch schmerzhaft, auch herausfordernd. Das finde ich sehr, sehr mutig, wie du dich da dem Ganzen stellst. Kannst du da noch was zu ergänzen, ob es da ganz konkret gibt, was sich vielleicht geändert hat oder wo du jetzt sagst, das siehst du klarer vor dir?
Es hat sich eher geschärft. Also ich hatte immer schon Ziel oder den Werdegang im Blick, dass ich selbst auch mentore, indem ich lehren möchte. Das hat sich natürlich auch dadurch, dass ich gementort wurde und diese Erfahrung eben gemacht habe. Ich meine, die macht man ja in seiner ganzen Ausbildungszeit. Aber das hat sich für mich noch mehr herauskristallisiert und für mich klarer erscheinen lassen, was ich jetzt auch in puncto Forschung noch machen möchte, was mir im Klinikalltag wichtig ist und eben aber auch, dass ich schauen möchte, dass ich nicht nur diese irgendwie übergeordneten hehren Ziele habe, sondern einfach auch konkret im Arbeitsalltag meine Fähigkeiten verbessern möchte und was ich da einfach können möchte, bis ich irgendwann mal Fachärztin bin. Ich habe jetzt auch ganz konkret mir auf Stationen, wenn wir Praktikanten haben, schaue ich auch immer, dass ich da auch so ein bisschen in eine Position komme, in der ich auch selbst helfen, betreuen, was auch immer kann. Und das macht mir große Freude. Da hat die Erfahrung mir eben auch nochmal Rückenwind gegeben.
Wie habt ihr das Rahmenprogramm von dem Mentoring-Programm erlebt? Das besteht ja aus verschiedenen Workshops, die dann noch zu angeboten werden, wo sowohl die Mentorinnen als auch die Mentees daran teilnehmen können. Was habt ihr da für Erfahrungen mitgemacht?
Natürlich erstmal ein ganz toller Zusatz, den du da anbietest im Rahmen des Mentoring-Programms des Neurologinnen-Netzwerks, dass sowohl die Mentees, aber auch die Mentorinnen an deinen Workshops teilnehmen und alle davon profitieren, glaube ich, in jeder Lebenssituation und Arbeitssituation. Ja, von Konfliktmanagement über Zeitmanagement und dann auch noch die Option, dass die Gruppe selbst ein Thema wählen kann, war das auch für die Mentorinnen natürlich sehr bereichernd und gewinnbringend. Also mir hat das auch immer großen Spaß gemacht und ich habe immer auch für meinen Alltag da was lernen können.
Gab es da so ein ganz konkretes Aha-Erlebnis, wo du sagst so, ah, das ist mir da irgendwie in dem Rahmen klar geworden?
Also Zeitmanagement hat mir natürlich sehr geholfen. Eine Arztpraxis ist
Was
ja
genau hat dir da geholfen? Weil ich finde diesen Zeitmanagement-Workshop tatsächlich immer ein bisschen langweilig, weil ich denke mir, der Tag hat 24 Stunden, was soll ich denn da managen? Und was war es, was dir da trotzdem halt in einer Situation, wo massive Arbeitsverdichtung und halt auch Menschen, die schon ganz massiv effizient arbeiten, das muss man ja auch mal anerkennen. Also wir sind ja alle keine Schlurfis, ne? Also wir sind ja schon Leute, die da mit viel Erfahrung und sehr viel Effizienz drangehen. Was war es genau, wo du jetzt sagst, das hat mir geholfen oder das hat mir nochmal einen neuen Blick eröffnet?
Naja, einfach die Aufgaben zu strukturieren. Ja, also da hast du
Ja.
ja ganz klare Handlungsempfehlungen gegeben. Was ist wichtig? Was ist wichtig und muss erledigt werden? Und so ein bisschen dieses in Boxen einteilen. Wo gehört was hin? Und dann da nach dieser Priorität zu arbeiten, weil oft ist ja doch so, macht man erstmal das, was ein bisschen mehr Spaß macht und oder was schnell von der Hand geht, aber das andere ist halt wichtiger und einfach so eine Kategorisierung der Dinge, die jetzt Vorrang haben, das habe ich tatsächlich in meinen Arbeitsalltag übernommen nach diesem Workshop.
Cool. Genau, das ist ganz konkret die Eisenhower-Matrix. Das lässt sich so eine Vierfelder-Tafel, die das halt nach Wichtigkeit und Dringlichkeit halt kategorisiert in vier Teile. Und tatsächlich kann die helfen, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen und dadurch dann wahrscheinlich aber auch ein bisschen zu einer Reduktion oder beizutragen, beziehungsweise dazu beizutragen, dass man halt bei manchen Aufgaben einfach die in ihrer Dringlichkeit runter priorisiert und dann nicht mehr so am Haken, dass du musst das jetzt alles machen, hängt. Das meinst du?
Ja, genau.
Ja. Ja. Ja, sehr schön.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich dazu kurz noch was sagen darf, dieser Zeitmanagement-Workshop, das war tatsächlich auch was, was mir sehr geholfen hat, weil das ja auch Dinge sind, man hat das alles schon mal gehört, man hat das immer auf seiner To-Do-Liste, ich beschäftige mich noch mehr damit, ich optimiere noch weiter, wir leben ja sowieso in der Gesellschaft des Selbstoptimierungswahns eigentlich.
Ja.
Und das aber alles nochmal so, ich sag's jetzt vorgekaut oder das klingt so negativ, aber einfach in verdaubare Stücke nochmal in so einem Workshop, der auch Spaß gemacht hat, einmal an die Hand gegeben zu bekommen und solche Dinge wie, also die ich persönlich auch mitgenommen habe, wie Pareto-Prinzip oder Parkinsons-Gesetz, also auch das sich nochmal zu veranschaulichen, dass je mehr Zeit man hat, desto mehr dehnt sich die Aufgabe aus, hat mir im Arbeitsalltag sehr geholfen, mich zu strukturieren, weil ich am Anfang gerade wahrscheinlich so wie jeder, der anfängt in einem neuen Umfeld, in dem man gut sein möchte, ich habe dazu tendiert, stundenlang mit Kommasetzung in Briefen zu verbringen und schöne Formulierungen zu finden und ewig da zu sitzen, mich mit Details zu beschäftigen, die im großen und Ganzen einfach nicht wichtig sind. Das nochmal wirklich gesagt zu bekommen und nochmal zusammen zu erarbeiten, wie wichtig es auch ist, sich zu vergewissern, was ist wichtig. Das hat mir enorm geholfen, auch mal nach Hause zu gehen, mich zu erholen und am nächsten Tag wiederzukommen und produktiver zu sein, anstatt ewig auf Station zu sitzen und ganz kaputt nach Hause zu gehen.
Ja, wunderbar, Johanna, dass du das nochmal so sagst. Das ist halt auch was, wo es mir halt am Ende drum geht, ne? Also immer die Waage zu behalten und auf der einen Seite auch zu sagen, so, ja, das hat am Anfang halt auch einen hohen funktionalen Wert. Man muss sich diese Formulierung ja auch erstmal erarbeiten. Das Gehirn muss die lernen. Das kostet Zeit, das kostet Energie, das braucht diese Zeit, ne? Und das auch am Anfang nicht zu verteufeln und gleichzeitig aber dann wieder rauszugehen und zu sagen, ja, und Erholung ist auch wichtig, denn damit ich gut lernen kann, muss ich auch schlafen und da immer den ganzen Menschen im Blick zu halten und halt trotz aller Anforderungen und auch aller Herausforderungen und auch aller, ja, schönen Dinge, die dieser Beruf ja bereithält, halt immer wieder drauf zu gucken, und wo bleibt der Mensch, der ich hier gerade bin, das ist mir einfach ein wahnsinnig großes Anliegen, da immer diese Perspektive nochmal mit reinzubringen.
Ja, auf jeden Fall. Medizin braucht Struktur, aber Medizin braucht vor allem auch Menschlichkeit. Und für Menschlichkeit hat man mehr Zeit, wenn man sich strukturiert.
Ich finde, um menschlich bleiben zu können, braucht es vor allen Dingen irgendwie eine Energie und eine Kraft für sich selber, weil wenn die verloren geht, dann geht halt die Menschlichkeit automatisch mit flöten. Also Mitgefühl beginnt bei sich selber, und wenn das verloren gegangen ist, dann kann auch Mitgefühl für andere Menschen da gar nicht mehr sein. Deswegen müssen wir uns pflegen, das ist mir so wichtig.
So
Genau.
wunderschön gesagt.
Ja. Eine Frage, die mir nochmal ganz wichtig ist, weil wir die tatsächlich halt auch in der letzten Mentorinnen-Supervisionsrunde waren. Was ist das, was du für dich ganz persönlich als Mentorin genommen hast, Carola? Weil das ist ja so, dass ihr euch da bereitstellt, dass ihr eure Zeit opfert, dass ihr natürlich auch da in der Karrierephase seid, wo auch, ich sag mal, der Bär steppt, die eigene Praxis will gemanagt werden. Du hast eine Riesenpraxis, hast viele Angestellte. Es gibt total viele Aufgaben. Die Familie läuft, die Kinder werden größer. Das ist halt eine Karrierephase, wo auch da die Verdichtung und Beschleunigung weiterhin noch nicht aufgehört hat. Und gleichzeitig stellt ihr Mentorinnen euch dann bereit und sagt, ja, und jetzt nehme ich dann noch wen Junges an die Hand. Und das hört sich erstmal nach sehr viel Geben an, wofür wir als Netzwerk euch wahnsinnig dankbar sind und da jedes Mal immer sehr, sehr froh sind, dass wir wieder so viele top-qualifizierte Frauen da gewinnen können, sich bereitzustellen, und wir da auch immer die unterschiedlichen Pärchen ganz großartig matchen können, mit denen die Universität machen wollen, mit denen die Niederlassung machen wollen, mit denen die, die es gerade noch nicht wissen, die vielleicht auch was ganz anderes machen wollen. Da finden sich immer Pärchen, die wie fast aufs Auge passen und wo sehr produktive Mentee- und Mentorinnenbeziehungen draus entstehen. Aber mir ist jetzt nochmal wichtig, was konntest du für dich mitnehmen? Woran konntest du wachsen? Was hat dich vielleicht nochmal wachgerüttelt oder nochmal in Verbindung mit irgendwas gebracht, wo du sagst, ja, und deswegen bist du ja jetzt auch schon das zweite Mal dabei, jetzt nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus irgendwie einem Wert, den du für dich entdeckt hast. Gibt es da irgendwas?
Oh, da gibt es sehr viel. Ja, also ich bin ja erstmal auf das Mentoring durch meine Aktivität im Neurologen-Netzwerk gestoßen und war natürlich auch schön diesen ganzen Entstehungsprozess, wie du dieses Programm aufgebaut hast, entwickelt hast. Da war ich ja so ein bisschen am Rande mit dabei und habe dann auch wirklich spontan gesagt, ich mache da mit. Wie schon gesagt, 25 Jahre hat man auch schon viele, viele Phasen durchlaufen. Hatte mich natürlich erstmal eher gesehen als Mentoring für jemand, der vorhat, sich niederzulassen. Gab dann diesbezüglich gar nicht so Anfragen und deshalb war es aber für mich auch total spannend, eine Berufseinsteigerin als Mentee zu bekommen. Und erstmal macht es einfach total viel Freude und Spaß, sein eigenes Wissen und Erfahrung in so einem sehr vertrauten 1:1-Verhältnis weiterzugeben. Das ist schon einfach ein sehr persönliche Ebene und sehr wertschätzend und vertrauensvoll, was einen auch selbst, finde ich, sehr bereichert. Als Aufgabe erstmal am Anfang fand ich
wichtig, eine organisatorische Ebene zu finden. Das mussten wir auch erstmal aufbauen. Also im ersten Treffen haben wir uns erstmal kennengelernt und einfach jeder ganz viel von sich erzählt. Aber dann mussten wir schon so ein bisschen überlegen, wie oft treffen wir uns und wie treffen wir uns. Dadurch, dass wir räumlich weit getrennt waren, haben wir das über Video gemacht und haben dann einmal monatlich, ja, auch zeitlich begrenzt. Wir haben immer so eine Stunde gesagt, uns verabredet. Und was so für die Struktur ich dann wichtig fand, war, dass Johanna sich erst im Vorfeld schon Gedanken gemacht hat, was ist die Agenda für den heutigen Termin, auch mir vorab geschickt hat. Darüber möchte ich reden, dass wir irgendwie auch so eine gewisse Struktur in dem Gespräch hatten. Und das hat sich, glaube ich, als ganz gut herausgestellt und man nicht nur so, okay, jetzt reden wir einfach mal, was gerade los ist, sondern wir haben wirklich, Jan hat sich konkret vorher überlegt, das beschäftigt mich, darüber möchte ich dieses Mal sprechen. Das fand ich nochmal so eine Herausforderung, da eine Struktur zu etablieren. Und dann ist es natürlich auch ein eigener Reflexionsraum, finde ich, für einen selbst. Also, dass man einfach auch nochmal drüber nachdenkt, wie waren da eigentlich meine Erfahrungen oder wie habe ich da so agiert und hätte man vielleicht auch manches anders machen können. Man kriegt natürlich auch Impulse von der jungen Generation, was ich auch immer bereichernd finde, zu sehen, wie denken die, wie agieren die. Das finde ich auch einfach wichtig, dass man da ein bisschen selbst über den Tellerrand guckt. Und man erweitert auch einfach sein eigenes Netzwerk. Also man lernt junge Neurologinnen kennen, man lernt die anderen Mentorinnen kennen. Also ich habe dadurch auch einfach Kontakte jetzt zu anderen Neurologinnen aus dem Netzwerk gewonnen, die auch bei den Workshops dabei waren oder die wir dann live auf der DGN kennengelernt haben. Und da haben sich auch neue Kontakte ergeben. Also rundum gewinnt als Mentorin sehr viel und es macht einfach Spaß. Ich sehe das so ein bisschen als Ehrenamt, um Jüngeren auch zu helfen, Erfahrungen weiterzugeben und es macht einfach auch Freude. Und man bekommt viel zurück. Also das muss man ganz klar auch sagen.
Ja, wunderbar. Ich glaube, das sind großartige Abschlussworte. Die brauche ich gar nicht jetzt nochmal irgendwie weiter zu kommentieren. Also das Mentorinnen-Netzwerk-Programm läuft ja gerade in der zweiten Runde. Das wird wieder starten. Auf der nächsten DGN wird dann die dritte Runde starten und wieder ab Mitte August werden wir wieder ausschreiben. Die Webseite besteht ja die ganze Zeit. Und genau, ich glaube, tatsächlich hätten wir gar nichts dagegen, wenn uns jetzt irgendwer schon vorher irgendwelche Bewerbungsbögen schickt. Also da haben wir jetzt nicht eine feste Rekrutierungsphase, sodass halt das Mentoring-Programm ja auch im Neurologen-Netzwerk ja einen festen Stellenwert ja hat und ein fester Bestandteil unseres Empowerment-Programms ja letztlich ist für Frauen. Und deswegen danke ich euch, dass ihr euch hier nochmal bereitgestellt habt für das Interview, dass ihr eure Erfahrungen und eure Lernerkenntnisse so geteilt habt und zur Verfügung gestellt habt. Ich glaube, dass es total wichtig ist, auch für andere Leute zu erfahren, was da tatsächlich vorgeht, so im ersten Jahr, aber halt auch nochmal, was der Nutzen und der Sinn halt davon ist, sich als Mentorin zur Verfügung zu stellen. Und ja, dann
Ja, es hat
sage ich
großen
noch
Spaß
mal.
gemacht. Und gemeinsam sind wir stark. Du sagst Empowerment, das ist ganz wichtig.
Ja.
Es ist ein unglaubliches Privileg gewesen, von einer so erfolgreichen Powerfrau lernen zu dürfen und mich mit dir auszutauschen. Wie gesagt, gemeinsam sind wir stark.
Ja, das ist ja auch unser Slogan, weil wir zeigen, dass es geht. Und ich finde, dass wir da alle irgendwie Heldinnen sind, einfach weil wir es machen und weil wir es einfach unsere Schritte vorwärts gehen. Also vielen Dank.